Diese Folge wird unterstützt von FreelancerMap. Bei FreelancerMap finden seit über 15 Jahren Freelancer und Auftraggeber zusammen. Dabei können sich Freelancer entweder direkt auf Aufträge bewerben oder von Auftraggebern finden lassen. Was dabei besonders hilfreich ist, ist, dass FreelancerMap dir regelmäßig Projektvorschläge per E-Mail schickt, die auf dein Fachgebiet passen. In der Basisversion ist das für dich vollkommen kostenlos, du kannst also einfach dein Profil anlegen, Projekte suchen und direkt loslegen. Möchtest du FreelancerMap in vollem Umfang nutzen, dann gibt es für dich den Premium-Tarif, mit dem du unter anderem prominent in der Suche hervorgehoben wirst und unbegrenzt Bewerbungen verschicken kannst. Als Hörer des Freelancer-Podcasts sparst du 30% auf die Premium-Mitgliedschaft mit dem Code FreelancerPodcast. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, ist der Link zu FreelancerMap nochmal in den Shownotes, genauso wie der Code und alle Infos zum Angebot.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 154 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist heute Holger Steinhauer. Moin, Holger.
Moin, moin.
Schön, dass du hier bist, Holger. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst?
Natürlich. Danke für die Einladung. Ging auch super schnell, ich war überrascht. Ich dachte, ich muss mich hinten anstellen. Holger Steinhauer von Steinhauer Software. Was mache ich? Ich bin, viel zu sehr Techniker, der gerade in das Unternehmertum hineinwächst. Und ja, wie bin ich da reingestolpert? Meine Eltern standen mit dem C64 vor der Tür, da war ich in der vierten Klasse oder sowas. Und ich habe zwar auch meinen fairen Share an Joysticks kaputt gekriegt, aber mich hat es schon immer mehr fasziniert, das Ding machen zu lassen, was ich will. Und damit ist dann auch schon geklärt, was ich mache als Techie, nämlich Programmieren. Und daraus ist damals dann ein Hobby entstanden. Dann war ich in der luxuriösen Situation, aus diesem Hobby eine Profession zu machen. Mhm. Habe dann damals überlegt, so 2005 mit Abschluss der Ausbildung, schönes deutsches Fachwort, Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung.
Same.
Ja, genau. Es war spannend, das ins Englische zu übersetzen, als ich versucht habe, es Engländern zu erklären, was ich da eigentlich als Abschluss habe. Und habe dann damals so gedacht, ja, dieses Internet, das setzt sich zwar eh nicht durch, aber ich gucke mir das trotzdem mal an und bin da auch hängen geblieben. Also habe dann erst im ganz klassischen Webagenturen gearbeitet, also PHP, HTML, also ein Kram, und bin dann, je nachdem, wie man fragt, aber auf die dunkle Seite gewechselt. IT-Consulting mit Java, ja, das war ja als PHP-Entwickler war das ja faktisch, also schon fast Grund für die Kreuzigung.
Ja, gesellschaftlicher Selbstmord in den Kreisen.
Ja, sozusagen, genau. Ich bin ja auch mit Anzug rumgelaufen, um so das I-Tüpfelchen draufzusetzen. Das fand mein Chef damals sehr wichtig.
Mhm. Hast du die Street-Credibility dann verloren unter den Programmierern?
Total. Also ohne Mist, ich habe einen, das werde ich auch nicht vergessen, es gab einen Kundentermin, also IT-Consulting, es ist im Deutschen auch anders benutzt, als eigentlich der Begriff es eigentlich hergibt. Yeah. Aber es gab diesen Moment, also ich war damals auch halt wirklich Boots on the ground, also sprich wirklich programmieren und umsetzen, und er ist jetzt nicht der Berater, der reingekommen ist und Kaffee getrunken hat oder irgendwas verkauft hat. Und ich bin zu Kunden gekommen und die Kundin in dem Fall, also unsere Ansprechpartnerin, kam auf mich zu, musterte mich zweimal von oben nach unten und meinte so, ich ging davon aus, dass heute die Entwickler kommen, warum kommt denn jetzt nochmal ein Sales-Team? Und da war geklärt, dass das mit dem Dresscode eventuell nochmal diskutiert werden sollte. Und das war der Wechsel. Und ich bin dann auch in dem Feld hängen geblieben. Aber ich habe mir immer gesagt, ich will mich selbstständig machen. Mhm. Und ich wollte immer selbstständig sein. Und je länger ich auch Angestellter war, sowohl bei den Agenturen als auch als Consultant, ich habe immer mehr gesehen, so, dass Entscheidungen getroffen wurden, die mir damals noch weniger Sinn gegeben haben als heute. Und ich habe dann immer gesagt, also ja, ich bin nicht unfehlbar, aber wenn was schief geht, will ich am Ende des Tages derjenige sein, der es entschieden hat. Weil dann kann ich es ändern. Ich weiß, ich kann es reflektieren. Ich weiß, ich habe diese Entscheidung getroffen. Mhm. Ich stehe dann auch dafür gerade. Und das war für mich damals schon, also damals ist gut, wirklich akut fing das so an 2009 rum, wo ich dann auch als Consultant angefangen habe. Und dann ging das immer so weiter. Und und dann sind wir nach England, also wir, meine Frau und ich, nach England gezogen, weil wir es konnten. Damals war es noch EU. Und als wir zurück wollten, ist mir dann irgendwie spontan der Job ausgegangen und die Ausreden ausgegangen, mich nicht selbstständig zu machen. Also habe ich mich da selbstständig gemacht und erst Teilzeit, dann Vollzeit und habe an sich dasselbe gemacht wie ein IT-Consultant, nur halt besser bezahlt. Also dieses klassische Contracting. Und bin dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich das beibehalten. Auch noch Contracting, was ich aktuell auch noch so ein bisschen mache, also freiberuflich Contracting. Wenn du magst, kann ich auch mal ganz kurz, ich ziehe da gerne die Grenze zwischen Freelancing und Contracting.
Mach mal.
Also Freelancing ist der Oberbegriff für freiberuflich, selbstständig unterwegs, allein, also Einzelunternehmer, Freelancer ist im Deutschen, es ist
Ja.
Freiberuflichkeit übersetzt sich nicht wirklich in Freelancer, das ist im
Nee,
Englischen mehr
genau.
so dieser Independent Professional, glaube ich, heißt das. Irgendwie so habe
Kommt
ich,
hin.
ist glaube ich, ja, aber so dieses selbstständig für dich selbst unterwegs und Contracting ist für mich eine Möglichkeit, selbstständig zu sein. Und in dem Fall Contracting, also wirklich Vertrag, also so dieses klassische, oftmals sitzt ein Recruiter dazwischen. Es ist eigentlich immer zeitbasiert und es geht immer darum, also in dem, was ich tue, also ich fühle mich am wohlsten im Backend. Ja, also wenn du mir sagst, Datenbank ist langsam oder irgendwie unsere Schnittstellen müssen verbessert werden, bin ich sofort bei dir. Wenn du mir sagst, das Layout ist 5 Pixel zu weit links, komme ich mit der Sporttasche ins Büro. Und ich mache nicht so viel Sport. Und
Sehr schön.
das heißt also, ich komme dann da in die Teams mit rein und unterstütze die Teams, entweder hands-on oder auch immer mehr vermehrt wirklich in die Richtung mehr so Mentoring, Architekturbetrachtung im Bereich Microservices, viel Java. Ich mache lieber Kotlin heutzutage, wenn ich selber mache. Und das ist so aus dieser Contracting-Ecke raus und da gehe ich gerade raus ins richtige Unternehmertum. Ich gründe gerade meine eigene Firma, Steinhauer Software, die dann auch als GmbH jetzt demnächst, hoffentlich, dann auch firmiert. Und das wird dann das, was ich kann und was ich jetzt seit auch langer Zeit schon miterlebt habe, sowohl als Angestellter als auch als Freiberufler, als Agentur für individuelle Softwareentwicklung. Da soll es hingehen. Komplettlösungen für mittelständische Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung und einfach Probleme lösen, die die Unternehmen, also meine Kundinnen, dann daran hindern, noch erfolgreicher zu sein. Also so Fehlerquellen vermindern und sowas. Genau.
Jetzt würde mich interessieren, du sagst, du warst eine Zeit lang in England. War das aus persönlichem Wunsch heraus, dass man da einfach gerne mal eine Zeit leben möchte, oder bist du beruflich bedingt dahin gegangen mit deiner Frau?
Das Ganze basiert auf einem Scherz, den ich während unserer Hochzeitsreise gemacht habe. Wir haben, das heißt Scherz auf einer Äußerung. Wir haben auch, zu unserer Hochzeitsreise sind wir nach England gefahren, England und Schottland. Und haben, ich glaube, 4 Tage in London zugebracht und knapp 10 Tage sind, ja, 7 Tage, 10 Tage und so in dem Dreh sind wir dann durch Schottland mit dem Bus gereist. Und wir haben an den 4 Tagen in London haben wir in der Themse gesessen. Und ich fühlte mich so pudelwohl in dem Moment, dass ich gescherzt habe, so auch eigentlich könnte ich mir vorstellen, hier auch zu wohnen. Und dieser Gedanke, so scherzhaft wie er gemeint war, hatte sich irgendwie ins Hirn gefressen. Und meine Frau hat damals noch studiert und als sie dann fertig wurde mit dem Studium, war das so der Klassiker, keine Kinder, kein Hauseigentum, nur bedingt sesshaft. Also wir haben damals in Hessen gewohnt, waren in der Nähe von ihren Eltern. Vorher habe ich halt in Berlin gewohnt, da war ich aber auch schon weggezogen, lang genug dann in dem Fall, wo meine Eltern und ein Großteil der Familie wohnt. Und haben gesagt, weißt du was, lass uns das einfach ausprobieren. Und dann war das eigentlich nur ein Umzug, ein sehr langer mit einem Sprachwechsel und einer anderen Währung. Aber am Ende war das nur ein Wohnsitzwechsel. Und ja. Also, einen Job zu finden war der einfache Part, habe ich dann rausgefunden. Eine Wohnung finden oder etwas zum Wohnen zu finden, eine ganz andere Geschichte. Aber genau, also es war wirklich so aus diesem Neugier heraus und war auch sehr lehrreich. Es ist schon alleine aus dem Punkt, einfach mal der Ausländer zu sein, war sehr bezeichnend. Wobei ich und so auch meine Frau echt Glück hatten. Also, wir sind in einem Umfeld gewesen, was total wirklich offen war und sehr entgegenkommend. Und ja, solange unsere Leute um uns drumherum gesehen haben, dass wir uns bemühen, wurde sich auf der Gegenseite auch bemüht. Das ist so, so wie wir London kennengelernt, also vor allem London, aber generell England kennengelernt haben. Ich habe bei einigen Freunden und Bekannten in der Zeit, die wir auch, also die wir in der Zeit auch gemacht haben, auch anderes gehört. Aber das war schon, also gerade London ist da sehr, dadurch, dass es ein extremer kultureller
Ja, das ist ja
Schmelztiegel
wirklich.
ist. Es ist halt wirklich, ist ein Sechser im Lotto in London, den Eingeborenen zu finden. Also wirklich den Engländer, der in London geboren ist, in London anzutreffen, ist sehr unwahrscheinlich. Also das ist, ja, genau.
Dann drängt sich mir die Frage auf, warum seid ihr dann wieder zurück nach Deutschland? Also es klingt ja eigentlich so, als wenn ihr zufrieden wart.
Genau. Es hatte viele Gründe. Also wir haben interessanterweise, das war sehr, sehr lustig zu beobachten, meine Frau und ich hatten immer abwechselnd diesen Drang, also so dieses, das, was man, ich glaube, am besten beschreibt es Heimweh. Das heißt, wenn ich Heimweh hatte, wollte meine Frau da bleiben und wenn Rita Heimweh hatte, wollte ich da bleiben. Es hat sich relativ lange ausgepegelt und dadurch waren wir dann auch da. Und am Ende waren es dann, es hat dann wirklich angefangen, bei beiden so ein bisschen mehr diesen Heimwehdruck zu, also nicht Druck, aber so dieses Heimweh sich aufzubauen und eine gewisse Ungewissheit durch Brexit. Wir hätten theoretisch, hätten wir da bleiben dürfen, weil wir ja vor dem Referendum ja schon da waren. Wir waren beide im Lohn und Brot. Es wäre also jetzt nicht das Problem gewesen. Wir haben es auch bei Freunden jetzt im Nachhinein gesehen, die sind noch länger da, aber bei denen war es halt wirklich einfach nur. Es war halt zeitaufwendig, aber es ging. Wir haben aber für uns gesagt, okay, gut, jetzt ist erstmal okay, es war eine Erfahrung. Wir wollen einfach, also uns war die Ungewissheit aus dem Brexit heraus definitiv etwas, was uns angetrieben hat. Final haben uns unsere Haustiere dazu gebracht, dann zu sagen, wir machen das jetzt, weil mit dem Austritt aus der EU war ja dann, obwohl sich am eigentlichen lokalen Geschehen ja nichts geändert hat, waren aber die Einfuhrbedingungen andere für Tiere. Die Briten haben sowieso schon immer einen extra, also die hatten schon immer extra Regeln, um Tiere ins Land zu bringen und aus dem Land heraus. Aber es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Tier aus einem Nicht-EU-Land in die EU einführen willst, gibt es je nach Tierart Vorgaben, also wann du das darfst oder wann dann das Tier entweder in Quarantäne muss oder also gar nicht erst angenommen wird. Und wir hatten zwei Katzen, ist jetzt mittlerweile bloß noch eine. Da war es so, dass ein bestimmter Blutwert, und ich habe vergessen, wie der heißt, aber ein bestimmter Blutwert wird da getestet und das sind, der zeigt auf einen bestimmten Antikörper oder auf bestimmte Resistenz gegen bestimmte Krankheiten. Weist der hin. Und die einzige Möglichkeit, diesen Blutwert nach oben zu korrigieren, also über diesen Schwellwert, über oder unter, egal, also um diesen Schwellwert zu erfüllen, ist, die Tiere zu impfen. Und der Ablauf ist dann, es muss geimpft werden, dann muss man 6 Monate warten, dann kann man wieder testen. Und es gibt Tiere, bei denen wird dieser Schwellwert nie erreicht, weil einfach der Körper das nicht hergibt. Das heißt, es hätte passieren können, dass wir hätten sowieso nie irgendwie, also nicht mal das Land verlassen können mit den Tieren. Wir hätten sie also zurücklassen müssen. Oder es wäre halt extrem unflexibel gewesen, weil wir ja nie gewusst hätten, na, es ist ja nicht nur, dass das Tier aus dem Land soll, sondern am besten auch mit uns und unseren Hab und Seligkeiten. Und dann haben wir gesagt, gut, also mit dem Ganzen drumherum und dem Ganzen ist uns jetzt gerade. Wer weiß, wie es hinterher aussieht und lass uns jetzt, und da war mein Bruder so nett, der hatte von seiner Firma auch noch gesagt bekommen, hier, das ist ein Leasingfahrzeug, sieh mal zu, dass du die Kilometer auch noch runterkriegst, die wir bezahlt haben. Werde ich auch einen Lebtag dankbar für sein und der hat dann einen Roadtrip mit meinem besten Kumpel gemacht und die haben uns dann da mit Sack und Tüten eingesammelt, inklusive Tiere und dann sind wir da mit dem Zug, also mit dem Auto auf den Zug und dann durch den Tunnel und dann nach Deutschland und genau, aber so ein ganz konkreten Grund, also es waren wirklich, das war, es ging uns eigentlich gut. Es war, was die Selbstständigkeit angeht, sehr ähnlich, wenn auch ein bisschen verstricktere Situation in UK. Also das, was wir hier in Deutschland mit der Scheinselbstständigkeit regelmäßig haben, gerade als Einzelunternehmer, ist in UK mit dem IR35 sehr spannend. Und da habe ich auch, also das war tatsächlich was, was mir dann im Nachhinein gesagt hat, es war gut, dass ich in diesem Moment gesagt habe, ich gehe aus England weg. Es hat es schwierig gemacht. Es hat die Preise sehr interessant beeinflusst. Also sie sind extrem nach unten gefallen. Also hinzu, dass wirklich, also London ist wirklich teuer, aber ist auch der Tech-Hotspot eigentlich. Und da sind halt wirklich Preise gefallen hin zu teilweise 120, 140 Pfund am Tag. Und dafür kannst du dir am Jahr, am Monatsende noch nicht mal einen Platz unter der Brücke leisten.
Also teure
Weil.
Lebenskosten und du hast dann wahrscheinlich, wenn du arbeitest, primär Kunden in Deutschland oder so. Und das ist wahrscheinlich nicht so verträglich, oder?
Das wäre dann schwieriger gewesen. Ich habe, als ich in England selbstständig war, habe ich auch mit englischen Kunden zusammengearbeitet. Auch über, also das ist so in England, das ist noch deutlich verbreiteter mit der gesamten Recruiting-Szene. Also da ist Recruitment oder Recruiting-Agenturen deutlich verbreiteter. Das liegt auch daran, also da, deswegen rufen auch so viele Engländer Freiberufler hier in Deutschland an, weil das ist halt so diese Art von Service gibt es in Deutschland zwar auch, aber nicht so, ich sage jetzt mal durchprofessionalisiert, um möglichst politisch korrekt zu bleiben. Und es ist auch interessant zu sehen, wie viele Agenturen, die in Deutschland mittlerweile auch größer aktiv sind, eigentlich ihre Wurzeln im englischen Raum haben, also sowohl England als auch Amerika und dann auf den deutschen Markt kommen. Und also ich habe, als ich noch mich selbstständig gemacht habe, waren, also ich konnte gut davon leben, also ich musste nicht davor geschützt werden, dass ich ausgenommen werde, um Gottes Willen. Allerdings galt damals auch die Regelung für IR35 noch nicht für den Privatsektor. Das war damals nur für den öffentlichen Bereich. Und in dem Zeitraum fiel damals alles zusammen. Deswegen war es auch für mich geschäftlich eine Betrachtung, dass der Brexit, der auch nicht unbedingt, sagen wir mal, strukturiert so stattgefunden hat, wie er hätte stattfinden sollen im Kopf eines gewissen Premierministers.
Ja, sehr politisch
Dann,
korrekt ausgedrückt.
ich versuche mein Bestes. Der Engländer würde sagen, darf ich fluchen, Shitshow? Aber
Du darfst.
danke. Aber egal. Dann kam da dazu diese gesamte Situation mit dem IR35, der dann quasi auch zum Jahreswechsel in den Privat mit rein sollte. Die daraus resultierenden Ungewissheiten waren auf dem Markt wirklich zu spüren. Also die Preise sind in dem Moment, wo es losging, wirklich nach unten gegangen, bis hin zu, also IR35 ist dann letztendlich in dem Fall, es gibt entweder, dass ein Contract unter IR35 fällt oder nicht, offiziell, und dafür gibt es eigentlich ein Feststellungsverfahren. An sich finde ich die Grundidee vom IR35 schöner als das, was wir in Deutschland haben, weil in England ist es so, dass das Projekt oder die Rolle, je nachdem, wie groß die Firma ist, potenziell auch die Firma als Auftraggeber, durchläuft eine Individualbetrachtung. Und dann wird gesagt, das kommt einer Anstellung gleich. Dann fällt es also unter IR35. Oder es kommt einer selbstständigen Tätigkeit gleich. Dann fällt es also unter Selbstständigkeit. So, das heißt, es ist im Auftrag der Firma muss das festgestellt werden. Das ist ein Prozess. Da gibt es aber auch, das sind Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Und dadurch, dass das aber sehr, sehr ungewiss für viele Firmen war, beziehungsweise viele Firmen sich mit diesem Prozess einfach nicht auseinandersetzen wollten, haben die halt gesagt, die gehen pauschal unter IR35. Was bedeutet, dass ich als Freiberufler oder in England ist ja auch so, wenn ich gerade auch als Freiberufler unterwegs bin, also wirklich Freiberuflichkeit geht da nicht, sondern es ist normal, dass wenn ich meine Tätigkeit nicht als Freelancer erbringe, muss ich mit einer Limited machen. Weil die meisten Auftraggeber wollen nur mit Limited arbeiten. Frag nicht, es ist hysterisch gewachsen. So. Und das ging dann auf einmal nicht mehr. Also diese Individual-Service-Dienstleister oder diese Einzelservice-Dienstleister waren dann auf einmal gezwungen, über eine sogenannte Umbrella-Company sich mehr oder minder anstellen zu lassen. Es war zwar ein Vertrag, aber es fallen Sozialabgaben an. Gleichzeitig haben die Firmen aber auch, also die Auftraggeber, gehofft, dass sie dadurch die Preise senken können. Und da kommen dann so horrende Geschichten her, dass dann teilweise wirklich Tagessätze von 120, 140 Pfund geboten wurden. Und wenn darauf dann noch Sozialabgaben gezahlt werden, ist das schon, also es ist so knapp über Mindestlohn, der dann noch hängen bleibt.
Du hattest
Deshalb.
deine Firma, also deine Selbstständigkeit, aber schon in England, richtig? Also das war schon da
Genau.
angemeldet.
Genau, es
Okay, und dann hast
vermutlich,
du,
dass.
ja? Ich habe gesagt, vielleicht hast du dann, also das war aber kein Faktor in dieser Beurteilung zu sagen. Meinst du, das hat da auch mit reingespielt, dass du gesagt hast, Selbstständigkeit kann ich hier nicht so verwirklichen, wie ich das gerne möchte?
Es hätte sich eher geändert als jetzt, lustigerweise. Also im Nachhinein betrachtet hätte sich das wahrscheinlich genauso verlagert, wie ich es jetzt von meinem eigenen Drive her mache. Es war aber definitiv einer der Punkte. Also dass es so extrem wird, hätte ich nicht vorausgesagt. Aber ich habe auch vorausgesagt, dass das Brexit nicht stattfindet. Von daher nicht auf meine Voraussagen in diese
Vorsicht.
Richtung. Ne? Vorsicht mit meiner Glaskugel, die ist nicht immer sauber. Und das war aber definitiv eine der Sachen, die damit reingespielt haben. Eben diese, weil es wirklich, also wirtschaftlich oder sagen wir mal unternehmerisch war es eine sehr große Ungewissheit, die da reingespielt hat. Es hat mir aber unheimlich viel beigebracht, weil ich habe halt von der Selbstständigkeit, also wirklich Einzelkämpfer, selbstständig, Teilzeit, was ich 2017 damals angemeldet habe in UK. Übrigens UK, das fehlt mir in Deutschland total. Das habe ich abends bei einem Glas Whisky gemacht.
Ja,
Dann war ich
kannst du hier nicht,
angemeldet.
oder?
Fertig. Das ist hier, also
Ah, du meinst, der
ich kann
bürokratische Aufwand ist
der
hier,
bürokratische Aufwand, genau.
so
Also da
meinst du
gibt es
das, okay.
halt, genau,
Aber ich
also
meine,
das
das
Längste,
Glas Whisky
was
kannst du hier ja auch trinken.
habe ich auch. Also auch wenn du da bist, die Einladung steht, ich habe hier also Regal voll. Das war dann zum Schluss lustigerweise auch noch ein Grund, dass es sich gelohnt hat, nach England zu gehen. Ich bin kurz bevor wir dann den Entschluss gefasst haben, bin ich von einem sehr, sehr guten Freund mit Whisky angefixt worden. Bin auch immer noch ein großer Whisky-Liebhaber und da hat sich auch eine Sammlung, meine Frau hat sich damit jetzt arrangiert. Sie hat jetzt einen Whisky-Schrank. Ja. Genau. Und nee, aber das war so dieses freiberuflich einfach machen können und auch relativ simpel. In England war es auch einfach. Es gibt verschiedene Anbieter. Das fehlt mir hier in Deutschland auch so ein bisschen, was so Buchhaltung und Steuerbüro angeht. Das ist halt dadurch, dass England deutlich weiter ist im Rahmen der Digitalisierung, gerade in die Richtung digitale Unterschriften, ist es halt da einfacher, weil da ist es halt okay, DocuSign zum Beispiel zu nutzen. Und da habe ich halt einen Dienstleister gefunden, das ist ein Netzwerk von Steuerberatern und Buchhaltern. Und die haben ihre eigene Plattform, auf der ich dann meine Buchhaltung machen konnte. Da konnte ich zum Beispiel meine Rechnung schreiben, ich konnte aber auch meine Eingangsrechnung da hochladen. Und dann hatte ich einen Ansprechpartner, bei dem konnte ich mir den Ort aussuchen. Das heißt, ich habe dann halt gesagt, das nächstgelegene vom Ort her war halt London. Und hätte ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich in Person mit dieser Ansprechperson zu treffen, hätte ich es tun können. Ansonsten, das weiß, wir haben uns nie getroffen. Ja? Weil ich war auch immer relativ simpel, war nie irgendwie großartig, dass da irgendwelche Sonderfälle waren. Das meiste war per E-Mail zu klären. Die Abschlüsse waren direkt online gemacht. Ich konnte die Bestätigung über digitale Signaturen machen. Und das Schöne ist halt, dadurch war ich halt ortsunabhängig. Ich konnte halt wirklich komplett, ich habe. Meine Hauptinteraktionstool war diese Oberfläche. Das fehlt mir hier in Deutschland so ein bisschen, weil immer noch so viel so mit Unterschriften und dann musst du da noch hinfahren. Und es gibt ein paar schöne ein paar schöne Steuerbüros, die da sehr fortschrittlich sind, aber es ist halt nicht die
Also ich
Welt.
kann es ja aus Sicht eines Buchhaltungsprogrammbetreibers sagen, es ist, also theoretisch wäre ja viel möglich, wenn, sag ich mal, das ganze Thema Finanzamt und so digitaler wäre. Wir haben natürlich diese ganze Elster-Geschichte und so weiter, aber so richtig geil ist das halt alles auch noch nicht. Und wenn, ne, ich denke mal, privatwirtschaftlich ist da alles möglich und du siehst ja auch, dieser ganze Bereich ist ja super groß, Buchhaltung, Software und so weiter, da gibt es ja zig Anbieter, zig Sparten. Theoretisch, wenn das machbar wäre, das einfach zu machen, dann wäre, oder einfacher zu machen, viel, viel einfacher, so also wie du das wahrscheinlich am liebsten hättest, dann wäre es gemacht. Das ist einfach nur eine Frage des deutschen Bürokratiesystems, was da einfach leider immer dann in letzter Konsequenz dann immer noch so eine manuelle Prüfung oder sonst was zwischenschaltet, die das halt. Aber ich glaube, das wird sich auch geben. Also ich glaube, da wird viel passieren in
Auf
den
jeden
nächsten
Fall.
Jahren.
Also da ist auch schon viel am Geschehen. Ich habe ein schönes Interview jetzt vor kurzem gehört. Ist leider auf ein Bundesland begrenzt. Da ging es darum, um die Digitalisierung in Bayern.
Ja.
Die haben, Bayern ist das erste Bundesland, was ein, ich glaube sogar, heißt sogar Ministerium für mit Digitalisierung oder
Das kann sein,
Digitalisierungsministerium,
ja.
irgendwie sowas. Und die Leiterin war im Interview und die hat auch erzählt, dass sie halt auch gerade, also gerade Steuer und auch gerade als, also diese zwei Betrachtungen, so dieses als Privatmensch habe ich mit dem Finanzamt vielleicht ein, zwei Mal im Jahr zu tun.
Ja.
Lass es viermal sein, wenn ich ein bisschen größer, ich kriege ein Kind oder ich habe irgendwelche Sonderregelungen bei mir, wie auch immer. Ansonsten ist es normalerweise deine Steuererklärung. Das ist so der Klassiker, ne? Also die Endjahressteuer, also ne, Jahressteuerausgleich, fertig. So. Als
Ja.
Unternehmer habe ich teilweise 10, 20, 40 Interaktionen pro Monat.
Ja.
Und da hat sie auch gesagt, da ist halt theoretisch geht jetzt schon mehr, wenn wir es machen würden. Also gerade mit dem Elster-Zertifikat, also mit diesem Zugangsauthentifikationsmittel, lässt
Ja.
sich vieles regeln. Es wird einfach noch nicht gemacht. Und da ist sie aber, da ist sie zum Beispiel dabei, wo sie auch gesagt hat, sie macht Lobbyarbeit. Da wird auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird zum Beispiel halt, aber leider Gottes nur innerhalb Bayerns, auch schon dran experimentiert. Es gibt dann halt auch die Bayern-ID, leider Gottes halt, wie gesagt, ne, Bayern, um aber auch da einfach diese Interaktion mit Behörden einfacher zu machen. Und dazu zählt halt auch das Finanzamt. Und die Richtung ist da, es ist nur sehr schwerfällig, so schön, wie du es gesagt hast. Ja.
Ja.
Und das war so mein erster Weckruf, war wirklich, also ich habe ja, wie gesagt, die initiale Anmeldung beim HMRC, also das Finanzamt in UK, komplett digital, danach direkt beim Steuerbüro angemeldet und mich dann ins Bett gelegt. Also es war wirklich, und dann innerhalb von 2, 3 Tagen hatte ich dann die Post. Gut, ich hatte aber auch schon vorher mich einmal bei diesem GovUK, das ist die Oberfläche in UK für sämtliche öffentlichen Dienstleistungen, hatte
Okay.
ich vorher schon gemacht. Das heißt, also ich war schon einmal authentifiziert, ansonsten hätte es noch mal knapp eine Woche, also es wird geschrieben, eine Woche kann es dauern. Normalerweise ist dieser Zugangsbrief, den man dann kriegt als Adressverifikation, innerhalb von 2 Tagen da. So, dann
Dauert hier
habe ich
ein bisschen länger.
ein bisschen, genau.
Abisho.
Und dann bin ich halt aus dieser Teilzeit in Vollzeit Selbstständigkeit. Das war wirklich nur eine Meldung. Das konnte ich über dasselbe Portal machen. Und dann habe ich
Okay.
eine Limited gegründet. Ist in England halt das Company House, was hier das Gewerbeamt ist, beziehungsweise das Handelsregister. Und das konnte ich auch online machen. Ja, sogar online bezahlen. Da war der Drops durch. Und das war alles relativ schmerzfrei. So, und dann sind wir nach Deutschland gezogen.
Hast du gleich bereut? Hast gesagt, oh nee,
Ja, also was das
was habe ich
anging,
getan?
das war schon spaßig. Also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, Limited mitnehmen, was ja ginge. Hatte diverseste Nachteile durch Brexit. Weil die Limited hat ja einen Vorteil, sie heißt ja Limited, weil ich ja in der Haftung limitiert bin, also das, was ich als GmbH habe.
GmbH-Äquivalent, oder?
Richtig, nur deutlich flexibler. Und durch den Brexit ist es aber so, dass diese Limitierung für mich außerhalb UK nicht mehr gegolten hätte. Damit war die Limited und der Mehraufwand, den ich dadurch habe, weil ich habe ja dann trotzdem, ich habe ja Meldepflichten an das britische Finanzamt, ich habe Meldepflichten an Company House, also sprich ne, Handelsregister. Und plus, dass ich ja dann auch noch gucken muss, was geht denn jetzt das deutsche Finanzamt was an und was geht denn jetzt nur das britische was an, beziehungsweise was geht beide was an. So, und dann habe ich dann gesagt, okay, gut, Ende Gelände. Ich mache die Limit zu, gehe hier erstmal als Freiberufler los. Und jetzt genieße ich gerade den Prozess, eine GmbH oder zwei GmbHs in dem Fall zu gründen.
Das Genießen nehme ich dir nicht ganz ab.
Ich weiß auch nicht, warum.
Schön. Aber ich meine, dann bist du ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was fast übersprungen. Mich würde noch mal interessieren, wie, als du dann mit deiner Selbstständigkeit gestartet bist, wo überhaupt die Kunden herkamen. Weil das ist ja so ein, ne, also ich meine, klar, du hast deine Kontakte schon über das Angestelltenverhältnis und da ist für die meisten, glaube ich, da kommen schon so die ersten, dass man vielleicht Arbeitgeber, für die man sonst so gearbeitet hat, die nimmt man dann auch als Kunden direkt mit. Wie war das bei dir? Wo hast du die herbekommen?
Bei mir war es wirklich dadurch, dass ich direkt ins Contracting gegangen bin. Also der initiale Gedanke war, ich war aus dem Job raus, aus dem, den ich ursprünglich hatte. Aus Gründen hat der Job, den ich eigentlich hier hatte, in Berlin, also hier ist Ja, also ich sitze hier in Fredersdorf, bei Berlin. Und
Sach
ursprünglich
Berlin. Die Berliner steigen hier
Berlin.
wahrscheinlich aufs Dach, aber.
Ja, genau. Oder wie es ist Brandenburg auch, oder wie einer der Recruiter, mit dem ich mal gesprochen habe, meinte Polen, weil östlich von Berlin.
Okay.
Er
Ja.
meinte das ernst. Wir haben nie wieder gesprochen. Nein.
Bestimmt.
Er hatte eigentlich einen Job hier, der hat dann nicht geklappt aus Gründen. Und ich konnte aber auch in meinen alten Job nicht zurück. Weil ich habe damals einen sehr guten Kontakt zu meinem Chef damals gehabt. Und er hat damals schon immer erzählt, er wollte eigentlich einen anderen Freiberufler schon immer anheuern für bestimmte Frontend-Sachen.
Ja.
Und durch meine Kündigung ist das Budget frei geworden. Und er hat natürlich sofort das Budget genommen, plus das, was er noch übrig hatte vom anderen, und konnte sich ihn holen. Das heißt, also, das Geld war weg. So.
Ja.
Und ich fand es unfair, mich jetzt wieder bei einer englischen Firma zu bewerben als Angestellter und zu wissen, dass ich im Zweifelsfall während der Probezeit nach Hause, also nach Deutschland ziehe.
Ja.
Und also war das für mich dieser Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bist du aus dem Job raus, jetzt kannst du dich eigentlich auch selbstständig machen. Und Contracting war wie so eine Abkürzung, weil da macht Akquise und Kundengewinnung und dieses Projekt raussuchen, machen andere für mich.
Das macht der
Nämlich
Recruiter dann, oder?
macht der Recruiter. Und das heißt, ich habe einfach nur auf den gängigen Plattformen, also auf ein paar Jobplattformen in UK und auf LinkedIn gesagt, ich bin jetzt freiberuflich, woraufhin mein Telefon angefangen hat zu klingeln. Und habe dann auch relativ zügig ein Projekt gefunden, was mich dann auch über die gesamte Zeit, das waren dann in Summe, ich glaube, lass mich nicht lügen, irgendwas zwischen 6 und 8 Monate. Und so bin ich in den ersten Job rein. Und als ich dann hierher gekommen bin, war dann auch eigentlich nur das, ich muss mich hier anmelden, dieses tolle Formular, was ich immer vergesse. Das hat diesen ellenlangen Auskunft zur steuerlichen Vorerfassung oder so ähnlich heißt das.
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
Dankeschön, sage ich doch, genau.
Ja.
Also das Ding, was ich habe viel mit Kollegen zu tun, die Englisch sprechen, also nicht Deutsch als Muttersprache, und da wird generell auf dieses Formular das Formular mit dem langen Namen verwiesen.
Ja.
Ne? Genau. Also das hatte ich ausgeführt und habe eigentlich nur gewartet. Also, nee, genau, das habe ich ausgefüllt, und dann habe ich mich dann auch wieder auf LinkedIn und auf, genau, und ich habe dann geguckt nach Freiberuf, also nach Freelance. Das, was jetzt Freelance läuft, ist ja meistens Contracting. Stellen umgeguckt, und dann ging auch relativ zügig das Telefonieren los. Also das war, also der Markt gibt es halt her.
Ja. Ich sehe auch die
Der
Branche
Na
schon, ne? Also ich
ja.
würde sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey, das klingt ja super geil, weil ich meine, wenn ich es richtig verstehe, Recruiter beim Contracting, die werden vom Auftraggeber bezahlt, oder?
Jein. Also das ist einer der Downsides davon. Ein Recruiter sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er ist ja, also eigentlich bin ich ja das Produkt des Recruiters, weil
Ja.
er verkauft mich ja.
Ja,
Und
genau.
das Vertragsverhältnis ist auch ein interessantes. Ich habe natürlich eine gewisse Firma als Kunden, aber auf dem Papier ist die Recruiting-Agentur mein Vertragspartner. Und ich mache auch die Abrechnung über den Partner
Ah, okay.
Recruiting.
Ich hätte das jetzt so gedacht wie beim Angestelltenverhältnis, weil da sind Recruiter ja in der Regel bezahlt vom, also angeheuert er eigentlich vom, ne? Andersrum ist es
Genau.
eigentlich.
Und da ist dann auch so dieses, je nachdem, wie das Geschäftsmodell der Recruiting-Agentur oder des Recruiting-Anbieters ist, findet die Bezahlung statt. Es gibt welche, die haben Pauschalbeträge. Das sind die wenigsten.
Wahrscheinlich
Die
immer prozentual
meisten
sonst, ne?
bekommen entweder einen prozentualen oder Fixbetrag on top auf das, was ich berechne.
Okay.
Das heißt, jede Stunde oder jeden Tag, je nachdem, was die Zeiteinteilung ist, die ich in Rechnung stelle, da verdient der Recruiter mit.
Ja.
Das ist einer der Downsides. Ich verstehe, dass da, also eine Entlohnung muss stattfinden,
Ja,
weil
klar.
die Agentur hat Kosten, also die Recruiting-Agentur hat Kosten, der Recruiter, auch wenn er ein Einzelkämpfer ist, hat Kosten. Das ist die Akquise bei potenziellen Kunden, die ist richtig zeitaufwendig. Dann ist es die Verwaltung des Ganzen. Größtenteils gehen die Recruiter auch, also wenn man eine gute Agentur hat, die gehen in Vorkasse. Das heißt, das ist einer der wenigen Vorteile, die ich als Freiberufler habe oder als Contractor habe, wenn ich mit einer Recruiting-Agentur zusammenarbeite. Dass ich dann zum Beispiel eben nicht, wenn ich jetzt direkt mit der Bahn zum Beispiel, Entschuldigung, mit einem großen deutschen Eisenbahnunternehmen.
Wir sind ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, du kannst alles sagen.
Genau, andere Eisenbahnanbieter sind verfügbar. Nein,
Es gibt auch
bei der Bahn
Flixbus und es gibt.
Ja, genau, möchte man ja nicht. Und ich kenne von vielen die Aussagen, ich habe selber die Verträge nicht gesehen, großer Disclaimer, aber ich habe die Mehrheit von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Verträge mit zum Beispiel der Bahn machen, da sind dann halt Zahlungsziele von zum Beispiel 3 Monaten drin.
Ja.
So, das ist
Die
natürlich
machen
eine Menge Holz.
Factoring-mäßig dann so vor, also die ziehen das dann vor, oder?
Und beim
Dein, oder?
Recruiting, genau, also Recruiting ist normalerweise, es ist oftmals auch Verhandlungssache. Allerdings ist so der Schnitt eigentlich innerhalb von einem Monat, also 28 bis 30 Tage. Mal steht 4 Wochen drin, mal steht 30 Tage drin. Es gibt immer wieder Vertragsklauseln, die würde ich immer streichen lassen, das habe ich auch gelernt. Also wenn da zum Beispiel so Geschichten drin stehen, wie dass die Zahlung stattfindet, nachdem der Kunde gezahlt hat, ist so. Ich kann jetzt auch nicht zum Kaufland gehen, andere Einkaufsläden sind verfügbar und nehme Einkaufswagen mit raus und sage, ich zahle sie dann, wenn ich bezahlt wurde. Ich glaube, das mache ich nur einmal und dann gehe ich in den Laden nicht mehr rein. Das sind einfach so Sachen, die müssen herausgestrichen werden. Es ist Verhandlung. Da ist schon wieder, das ist dieses Selbstständige auch da, aber ansonsten ist das für zumindest in der IT ein sanfter Einstieg in die Selbstständigkeit. Weil ich muss jetzt nicht lange von meinen Ersparten leben, weil ich ja dann doch, also ich habe halt im schlimmsten Fall, habe ich als Einsteiger, habe ich 30 bis 60 Tage keinen großen Geldeingang. Ja, also ich habe gekündigt, dann bekomme ich irgendwann ist ja dann die Gehaltszahlung zu Ende. Jetzt fange ich an, freiberuflich zu sein, lasse es 2 bis 4 Wochen dauern, bis ich ein Projekt dranbekommen habe. Ich spreche jetzt von gerade, also meine Bubble. Ist einfach Programmierer sind aktuell einfach genug gefragt, dass es wirklich schnell geht.
Darauf wollte ich hinaus, dass es eventuell auch, also wenn
Es kann
bevor sich
länger
jetzt jemand
dauern.
Hoffnung macht vielleicht und sagt so, hey,
Ja.
geil, das klingt super, ich mache einfach, also in Anführungszeichen, einfach einen Recruiter dazwischen und habe dann die ganze Zeit gute Auftragslage. Das wird wahrscheinlich schon branchenabhängig sein, ne?
Branchenabhängig und auch zeitunabhängig. Aber dann ist halt, wie gesagt, und dann fange ich halt die Stelle an, also das Projekt an und dann ab Rechnungsstellung, dann vergeht wegen meiner Monat, dann kann ich eine Rechnung stellen und dann kommt das Geld innerhalb von dieser Zeit. Oftmals auch als Einsteiger redet mit den Recruiting-Agenturen oftmals, ich habe jetzt schon oftmals mitgekriegt, dass da dann so für Einsteiger es ermöglicht wird, dass die ersten Abrechnungen schon nach 2 Wochen passieren können, dass einfach eher ein Geldfluss anfängt. Und ansonsten so zum Thema, es klingt rosig, es ist nichts rosig. Selbstständig ist auch, also einer der Hauptpunkte der Selbstständigkeit ist, dass ich Risiko eingehe. Gerade in Deutschland ist es wichtig, eine Betrachtung zu machen, was tue ich, je höher das Risiko ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich in die Scheinselbstständigkeit hineingestuft werde. Und umso mehr ist es, dass ich auch, aber in dem Risiko liegt ja auch der eigentliche Gewinn. Da ist die Möglichkeit drin, über das hinauszugehen, was ich als Angestellter in dem Fixum bekomme. Sei es monetär, sei es einfach von der Herausforderung her. Und zum Thema, wie es läuft alles rosig. Dieses Jahr, wir wissen alle, dass dieses Jahr ein komplett noch chaotischeres Jahr ist, als eigentlich 2020 war, wenn man sich so anschaut, was gerade so alles in der Welt los ist. Und das spiegelt sich in allen Branchen wieder, auch bei uns. Und das war jetzt so, dass dieses Jahr im Januar, also Dezember und Januar, war verrückt, was Anfragen anging. Also es war wirklich, ich habe am Tag 3, 4, 5 Telefonate geführt. Die E-Mails zähle ich nicht mit, die In-Mails in LinkedIn zähle ich nicht mit. Massig. Und dann kam Cut. Dann ging das richtig nach unten für so gefühlt, ich müsste mal wirklich auf die Zahlen gucken, 1,5, 2 Monate,
Wann
wo
hast du
auch
gesagt,
dann.
war der Sturm so Januar,
Also der
Dezember,
Ansturm
oder?
war wirklich Dezember zu Januar, genau. Also da war wirklich,
Okay,
wo
krass.
echt viele, also wo, normalerweise sage ich, mit jedem Selbstständigen, mit dem ich mich vorher unterhalten habe, hieß so, ja, Jahresende kannst du vergessen. Das hat sich auch
What?
mit dem,
Das heißt, ich hätte jetzt gesagt, Dezember ist eigentlich so, was ich so noch kenne, dass viele Agenturen da noch die Restbudgets, die sie fürs Jahr bekommen, verbraten und gerade deswegen sehr viel Anfragen kommen. Aber das ist sehr interessant, dass du da was genau anderes sagst.
ja, das ist ein, aber das macht eigentlich nicht die Masse aus. Weil oftmals ist es eher so, das ist auch das, was ich immer gesehen habe, als ich noch Angestellter war. gerade im Consulting lustigerweise. Da war es in Projekten so, bei einem großen deutschen Luftfahrtsunternehmensholding.
Machen wir das jetzt so weiter, Holger?
Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. War es dann halt so, dass dann halt teilweise die Entscheider im Mitte November gesagt haben, sie gehen jetzt in Urlaub und sie wünschen uns ein frohes neues Jahr und sind dann Ende Januar wieder da. Und wenn natürlich die Entscheider nicht da sind und vor allen Dingen dann auch die Budgets ja erst Anfang des Jahres geklärt werden, ist dann natürlich dieses Abfallen. Ja? Also das sind diese zwei Extreme. Du hast entweder es ist noch kein Budget da oder es ist noch Restbudget da. Das muss verbraten werden, weil ich es sonst im nächsten Jahr nicht kriege. Das sind so diese zwei gegenläufigen. Und das war aber auch der Grund, warum die meisten Selbstständigen, mit denen ich vorher gesprochen habe, eher so aus Neugier, ja, gesagt haben, ja, Ende des Jahres ist eigentlich Auftragslage immer so, was Neues finden, so, meh. Ja. Anfang des Jahres geht es dann los, wenn die neuen Budgets da sind. Habe ich in meiner gesamten Laufbahn nicht einmal erlebt. Es war immer eigentlich Dezember, Januar, immer Highlife.
Ja, kann ich bestätigen.
Und dann im Februar, März rum gab es diesen Abfall in Anfragen und auch in den Stundensätzen, die gezahlt werden wollen würden. Also diese Stundensätze sind ja auch verhandelbar, wenn man denn unbedingt Stundensätze nehmen will, muss, möchte. Und
Du machst
diesen
Tagessatz
auch,
oder?
also ich bin noch in, also bevorzugt eigentlich, wenn Zeit gegen Geld, Stundensatz, weil was ist ein Tag? Ne? Ich tendiere immer mehr dazu, in Richtung Value-Based Pricing, Fixed Price zu gehen, zu schauen. Einfach, es ist für den, ich glaube, das würde jetzt noch komplett den Rahmen sprengen, aber das ist für den Endkunden, egal ob das jetzt eine Firma ist oder ein Privater, je nachdem, wie das Geschäftsmodell aussieht, einfach greifbarer und weniger abhängig von meiner Fehlerquote. Aber eigentlich bevorzuge ich Stundensätze, weil dann kann ich wirklich die wirklich angefallene Arbeit, solange wir halt Zeit gegen Geld tauschen, wirklich abrechnen und in
Es ist halt
Absprache
schön planbar,
natürlich.
ne? Also du weißt halt, was muss ich die Stunde verdienen? Was ist mein, du weißt halt, wenn du das nimmst, die Stunde, dann geht deine Rechnung auf. Sofern, und das ist der Disclaimer, sofern du einen Stundensatz hast, der auch individuell berechnet ist und dich nicht irgendwo an einem Kollegen oder so orientiert hast, wo du gesagt hast, ach so, nee, der sieht gut aus, der Stundensatz, den nehme ich jetzt auch.
Ja, oder noch schöner, auch gern genommener Trick, gerade von Recruitern, ist so dieses, ich liebe es, wenn Recruiter das Wort marktüblich in den Mund nehmen, weil es gibt, also marktüblich würde bedeuten, dass es irgendwo eine Instanz gibt, die sagt, im Monat März war im Durchschnitt jeder Freiberufler in der Branche Softwareentwicklung zwischen X und Y und der Durchschnittswert davon ist Z. Diese Instanz gibt es nicht. Die kann es auch nicht geben, das ist auch nicht so schlimm, aber dementsprechend gibt es auch sowas wie marktüblich nicht. Es gibt nur gefühlt marktüblich. Aber es wird halt immer gerne, gerne versucht, darüber runterzuhandeln. Weil die Recruiting-Agenturen bekommen natürlich auch einen Auftrag, die haben ja für den Kunden und der Kunde hat eine bestimmte Preisvorstellung. Und da muss dann von diesem Preis muss der Recruiter leben. Und das, was dann übrig bleibt, ist der Stundensatz, den er zahlen kann. Und je weniger ich pro Stunde oder pro Tag oder welche Zeiteinheit auch immer ich nehme, desto höher ist sein Gewinn oder ihre. Ja, das ist so dieses, das eine der vielen Nachteile von Recruitern. Einer der wichtigsten Nachteile, die ich immer mehr merke, ist, es sind nicht meine Kunden. Wenn ich jetzt für eine Firma, sagen wir mal, völlig an den Haaren herbeigezogen, Bosch, jetzt arbeite über einen Recruiter, ist mein direkter Kunde der Recruiter. Ich habe sogar vertraglich bestimmte Klauseln, je nach Recruiting-Agentur unterschiedlich, die besagen, dass ich nicht mit dem Auftraggeber, in dem Fall wegen meiner, um beim Beispiel zu bleiben, Bosch, nicht direkt in Geschäftsverhältnisse zu kommen, weil der Recruiter natürlich ein gewisses Interesse daran hat, sein eigenes Geschäft zu schützen.
Folglich wahrscheinlich auch nicht als Portfolio nutzbar, also im Portfolio
Das
nutzbar.
ist immer eine Frage wert. Ich habe bis jetzt selten Gegenwehr bekommen, also auch was so ruhig fragen, so ob man mit Kollegen, mit denen man zusammengearbeitet hat, zum Beispiel eine Recommendation auf LinkedIn bekommen kann. Auch Learning. Fragt, ob ihr das auf LinkedIn und vielleicht auch als E-Mail bekommen könnt, weil Wenn ihr jetzt losgeht und sagt, okay, ich bin ein Softwareentwickler, boah, geil, ja, klingt alles super, was der Steinhauer da erzählt. Ich
Ja.
mache mich jetzt selbstständig, ich gehe jetzt mit Recruitern raus und in 3 Jahren habe ich dann genug Geld zusammen, um dann sagen zu können, ich kann meine eigenen Kunden akquirieren. Und dann fange ich an. Ja, weil was auf LinkedIn ist, ist auf LinkedIn, das gehört LinkedIn. Das darf man nicht vergessen. Das ist die, also wem gehören die Daten? Und in dem Fall gehört es LinkedIn.
Ja.
Und auf LinkedIn ist es auch okay, wenn dann durch diese Recommendation, die da drauf ist, potenziell auf die Firma verlinkt wird und über die Firma dann auch potenziell das Firmenlogo da steht. Das ist alles toll. Das ist alles LinkedIn. Das hast du nicht unter Kontrolle. Wenn LinkedIn morgen sagt, schöne Daten, die du da hast, wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde. Wie schaut es denn aus? Wir machen die Preise teurer. Ja. Eigene Webseite, da darfst du jetzt aber nicht einfach das Zeug von LinkedIn rüber kopieren. Oder solltest du zumindest nicht, beziehungsweise ist es auch nicht in dem Format, dass es wirklich gut funktioniert. Da ist es natürlich cool, wenn du eine E-Mail hast, die du kopieren darfst, weil ich habe ja vorher gefragt. Habe ich zu spät gelernt, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, fange ich jetzt an.
Guter
Weil
Tipp.
das sind dann Sachen, damit kann ich dann auch aktiv wirklich, ja, Marketing, Werbung machen.
Ja,
Ja.
eben. Und das ist halt auch so wichtig, was ich immer denke, wenn man viel so, also in dem Fall hast du ja gesagt, ist es über Kulanz dann meistens machbar. Wenn du so viel halt, das ist auch das Problem, wenn du viel für Agenturen arbeitest, du kannst ja nicht dann, also du kannst ja dann nur diese Agentur nennen und du arbeitest aber ständig an, ne? Deswegen, da muss man sich halt auch gucken, mit Blick auf die Zukunft in der, was, wie will man an Kunden rankommen? Das Portfolio sieht natürlich unter Umständen etwas mager aus, wenn man, also sowieso aus Scheinselbstständigkeitsgründen keine gute Idee, die ganze Zeit nur für einen Kunden zu arbeiten, aber rein jetzt so von aus Portfoliosicht gucken, auch mit Blick in die Zukunft, wie kann man da seine Sachen unterbringen, für die man auch gearbeitet hat, letztlich, ne?
Ist auch mal die Frage, welches Geschäftsmodell möchte ich denn? Das ist in Ordnung, wenn es auch sich über die Zeit ändert. Oftmals
Ja.
ist es so, also bei mir
Ist
ist
ja
es
bei
so,
dir
dass
der
ich,
Fall jetzt.
genau, das ändert sich auch, das darf sich ändern und das ist
Ja.
auch viel auf Lernprozessen einfach.
Hm.
Ich bin mittlerweile auch nicht mehr, ich weiß, es gibt viele Menschen, die sind da extrem versessen drauf, weil eben dieses gerade als Einzelkämpfer so dieses sagen können, ich habe für Deutsche Bahn, für Bosch, für, keine Ahnung, Amazon gearbeitet. Da haben sie einen großen Wert drin. Was ich mittlerweile immer mehr realisiere, was ich vorher schon wusste, aber immer mehr realisiere, ist, das ist für ein bestimmtes Kundenklientel ist das interessant. Das ist aber immer dieses, du bist dann so ein Zulieferer, so ein kleines Rädchen, so dieses, ich übertreibe es jetzt mal als Entwickler Code Monkey. Ja, also wirklich irgendwo mal so mit am Projekt hacken. Für die ist interessant, boah, geil, ja. Also ich bin jetzt hier Startup, keine Ahnung, Fredersdorf Live, ja. Und möchte jetzt einen Softwareentwickler haben, boah, geil, der hat für Amazon und Google gearbeitet, den will ich, dann muss der, weil ich habe auch, ich gehe hier durch die Decke. Ja.
Ja.
Das ist auch in Ordnung, wenn du das machen möchtest. Wichtig. Gerade Logos, das sind Bildmarken, die gehören der Firma. Die verwendest du bitte erst, wenn du die schriftliche Genehmigung der Firma hast. Normalerweise sind die Firmen sehr, sehr umgänglich. Das Schärfste, was ich bis jetzt mal
Ja.
gehört habe, war, dass da mal Kontrolle gelesen
Ich
werden
kenne da auch
sollte.
sehr negative Beispiele, also,
Sind
ne?
bis jetzt Gott sei Dank die wenigsten, aber ja, also deswegen immer fragen. Ja.
Je größer der Laden, desto schwieriger ist das eigentlich.
Na, vor allen Dingen einen Ansprechpartner zu finden, jemanden zu finden, der dir das auch
Das
sagen
auch, ja.
darf. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte, also bei mir ist jetzt gerade so, ich wechsle ja aus diesem reinen Hands-on-Zulieferung hin zu, ich löse Probleme der Kunden. Den Kunden ist es egal, ob das ein Problem war, was auch Amazon und Co. hatten. Das ist zwar eine schöne Story, die ich erzählen kann, aber das hat jetzt nicht den hohen Stellenwert. Also von daher ist auch ist immer die Frage so, wo will ich hin und worauf muss ich achten? Ist es jetzt wichtig, dass ich sagen kann, ich habe für Großkonzern ABC gearbeitet oder nicht? Es ist immer so ein
Da
bisschen.
muss man seine Zielgruppe halt kennen. Und das ist ja auch das Ding, wenn du dir eine Nische suchst für deine, ne, also im besten Fall sucht man sich bei gezielter Kundenakquise ja schon seine Nische und seine Positionierung aus. Ich weiß, da gibt es Branchen, da musst du das weniger tun. Also ich denke mal, gerade so Bereiche in der IT, da ist dein Fachgebiet schon Nische und boah, Dings genug.
Wie viel Zeit haben wir? Kann ich drauf reingehen? Das ist
Ja,
gerade
wir sind
Thema.
schon bei der 40-Minuten-Marke, glaube
Ja.
ich, schon drüber. Deswegen weiß ich nicht, machen wir da vielleicht nochmal ein paar zwei draus, sonst ist es für die Leute
Sehr gerne.
so ein 2-Stunden-Block, den sie hören. Aber ich glaube, so diese Positionierung, da muss man halt dann auch schon, es ist ja, das ist wieder ein Vorteil der Positionierung, dass man weiß, wer sind die Kunden am Ende und man sagt nicht nur, ich bin Programmierer und ich spreche alle Leute an, die Software brauchen. So, das ist ja potenziell erstmal jeder, der nicht, also eigentlich jeder, weil ich meine, Software ist weit gefächert, das ist auch eine Website unter Umständen und so weiter. Das ist halt keine Positionierung. Und wenn du dann weißt, ich bin Softwareentwickler für Unternehmen mit Nachhaltigkeitsanspruch zum Beispiel, ist eine häufig gewählte Positionierung, zumindest bei meinen Hörern und bei meinen Gästen so. Aber dann weißt du zumindest schon mal, okay, meine Kunden legen unter Umständen vielleicht nicht so viel Wert auf prestigeträchtige Referenzen, sondern die legen eher Wert auf vielleicht ein Engagement oder sowas in dem Bereich, dass man sagt, man hat schon da gearbeitet oder so, ne?
Da ist auch, da kann sogar dieses große Namen um dich schmeißen sogar hinderlich sein.
Genau.
Da bist du ganz schnell so dieses, nachhaltig ist ja schön und gut, aber wenn ich es überlege, du hast hier mal für Nike gearbeitet und die haben ja in den 70ern, haben die ja ganz böse Dinge geteilt. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt stimmt, aber
Nike. Hast du Nestle Nike oder so, Picking. Solltest du vielleicht nicht als Kunden.
Richtig, wobei die ja mittlerweile auch mehr in die Richtung gehen. Aber es ist halt so, ganz, ganz schnell hast du dich dann in eine Ecke manövriert und da ist dann, also Positionierung hilft dir und das ist auch, das ist ein Lerneffekt, den ich hatte oder durchlaufen durfte. Mhm. Wenn du dich positionierst, heißt das nicht, dass, also wenn ich mich jetzt positioniere, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe aus vielen, vielen Quellen gehört, Bau und Handwerk, die haben echt Nachholbedarf, was diese gesamten digitalen Prozesse, also alles, was Digitalisierung von Prozessen angeht, was Interaktion mit Kunden angeht, da ist so viel zu machen, das ist einfach hängen geblieben, was aktuell die Auftragslage hergibt. Ja? Ja. Das heißt, ich habe jetzt also auf die Fahnen geschrieben, ich fange mit Bau und Handwerk an. Mhm. Und genau. Wenn jetzt natürlich jemand anders um die Ecke kommt und sagt, du Holger, also hier für die Flugschule, also das ist ja der Papierkram, der erschlägt mich. Ja? Mhm. Da sage ich nicht, komm in 3 Jahren wieder. Dann habe ich Bau fertig, sondern also, okay, lass uns gucken, ne, wenn es reinpasst, alles gut. Aber es ist so grundsätzlich, es hilft mir in der Positionierung, es hilft mir in der Beschreibung der Probleme, die ich lösen möchte. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt bis zum Ende meines Lebens nur Bau- und Handwerksprojekte machen werde. Mhm. Diese Positionierung, die darf sich ändern. Es darf
auf jeden Fall
mehrere Zielgruppen geben, aber bitte nicht gleichzeitig. Also nicht am Anfang gleichzeitig. Wenn die sich entwickeln, ist das völlig in Ordnung. Dann auch das nutzen. Aber irgendwo anfangen und schönes Zitat, ich weiß nicht, wo das her ist, aber ein schönen Spruch dazu habe ich jetzt letztens gelernt, ist so aus alle und jeder wird irgendwann keiner. Und das ist so dieses, eigentlich braucht jeder. Jede Firma braucht theoretisch meine Dienstleistung. Mhm. Aber wen spreche ich an? Auf welcher Basis? Warum?
Welches alle Problem anspricht, kann ich spricht keinen an, ne? Das kenne ich auch.
Richtig.
Wir haben ja auch im Podcast ich habe schon diverse Expertinnen und Experten zum Thema Positionierung gesprochen und es ist halt immer wieder das gleiche Fazit, bei dem man rauskommt. Es ist halt, wenn du nicht gerade eine Dienstleistung hast, die sowieso so unglaublich gefragt ist, dass du wirklich den Luxus hast, dass du einfach aussuchen kannst, dann ist das halt das Erste, was du machen solltest, bevor du dein Gewerbe anmeldest oder bevor du die Freiberuflichkeit anmeldest, dass du dir überlegst, wer ist eigentlich mein Endkunde? Weil dann kannst du auch so Buyers Persona und was es da alles gibt, muss man nicht machen, aber hilft schon, finde ich, dass man sich mal konkret visualisiert, wie sieht eigentlich mein typischer Kunde oder meine Kundin aus und was ist am Ende dieses der Kanal, auf dem ich diese Person erreiche, weil nicht jeder Kunde ist auf den gleichen Kanälen unterwegs halt, ne?
Ja, auch. Und dann auch, das sind auch so Learnings, ist so dieses, mein erster Gedanke damals war, oh ja, geil, ich bin jetzt selbstständig, ich will Kunden, ich schalte jetzt Google Ads. Ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht.
Aber ich meine, das ist ja schon, da kommt das ja schon relevant. Du musst ja targetieren in dem Moment, wo du eine Ad bei Google, kannst ja nicht sagen, alle, die Google nutzen, sondern du musst ja schon sagen, wer. Und da ist es dann schon wieder wichtig.
Richtig, und noch viel mehr. Ich muss ja dann, was mache ich denn, wenn auf einmal die gesamte Konzentration auf mir liegt? Ich muss ja die Leute irgendwie abholen. Das heißt, also die Informationen müssen ja stimmen. Die Infos müssen alle da sein. Ich muss wissen, was interessiert die Kunden oder meine Kundin. Und es so einfach machen wie möglich. Es klingt jetzt blöd, aber völlig übertrieben gesagt, es muss so simpel wie möglich sein zu kaufen.
Ja.
Ja, also Amazon hat den One-Click-Button auch nicht eingeführt, weil sie gerade Lust hatten, sondern weil es einfach signifikant dazu führt, Impulskäufe zu steigern. Mhm. Jetzt ist natürlich jetzt eine individuelle Software, jetzt nicht zwingend was man so abends beim Bierchen bestellt, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Wie einfach mache ich es, meinen Kunden nicht zu finden und auch bei mir zu kaufen? Und da gehört viel rein. Experimentieren ist super, aber nicht gleich mit den großen Kanonen schießen, sondern wirklich anfangen und schauen. Und gerade am Anfang ist es so, wenn du jetzt sagst, okay, ich hab eine Idee wegen meiner auch in der Software, sprich Leute schon an, weil da ist Spielraum drin. Wenn du jetzt jemanden findest, der dir sagt, ja, Mensch, machen wir, musst du jetzt nicht weglaufen und sagen, ja, ich brauche jetzt ein Vierteljahr, weil ich mich erst anmelden muss. Nee, guckt einfach, es geht. Entschuldigung, es geht immer noch. Also, du darfst dein Gewerbe, ich glaube, 6 Monate rückwirken, 3 Monate rückwirken. Frag bitte einen Steuerberater.
Genau, da würde ich jetzt auch keine Aussage machen.
Es gibt einen gewissen Zeitraum, in dem rückdatiert werden darf.
Ja.
Sprecht mit Kunden dann auch offen darüber, dass ihr euch gerade anmeldet. Das mag einige Kunden abschrecken. Auf der anderen Seite, wenn es die Kunden in diesem Moment abschreckt, spätestens wenn sie es merken, sind sie gleich vor den Kopf gestoßen. Ist dann die Frage, ist es nicht vielleicht besser, wenn sie am Anfang abgeschreckt sind?
Ja.
Weil es gibt da noch Anforderungen, gerade wo wir vorhin Buchhaltung hatten, auf eine Rechnung gehört eine Steuernummer. Das
Ja, kannst
ist
aber auch
halt
aufschreiben, dass sie folgt und so, glaube ich. Also auch
richtig,
wieder
genau.
hier keine rechtsverbindliche Aussage, keine
Nee, einfach.
Steuerberater. Also.
Nee, um Gottes Willen, da bitte wirklich Steuerberater fragen.
Genau.
Und es geht aber, es ist einfach nur, es ist Kommunikation. Und es ist so viel, egal welche Branche, es ist so viel mit Kommunikation. Und wir können mit Menschen viel mehr sprechen, als uns gerne eingeredet wird. Ich habe auch die ersten Sachen, die mir wo versucht wurde, es mir einzureden, war, wenn du dich jetzt selbstständig machst, musst du bloß noch im Anzug rumlaufen. Das wird
Ja,
nicht
gut.
passieren. Der Kompromiss ist, den siehst du gerade, das ist natürlich toll im Podcast, aber ich habe halt hier ich habe meine Poloshirts, wo mein Schriftzug drauf ist.
Aber ich meine, Poloshirt ist ja auch schon für einen Entwickler
Geht
overdressed, oder?
eigentlich ja. Also ich falle auf,
Eigentlich.
sagen wir mal so. Und das ist aber auch, das ist für mich so ein bisschen, weil ich mag dieses verteilte Arbeiten, bin ich ganz großer Verfechter, auch schon vor 2020 gewesen. Ich kann theoretisch von überall mit Strom und Internet aus, kann ich
Ja.
arbeiten. Ich habe auch schon Projekte gehabt, da bin ich wortwörtlich ins Büro gekommen, um im Büro mir Kopfhörer aufzuziehen und dort den ganzen Tag Videokonferenzen zu machen und dann nach Hause zu gehen. Das war natürlich total hilfreich.
Ja.
Und da ist aber auch so dieses Auffall, da fehlt vielleicht auch diese Umgebung des Büros. Ja, es gibt, also
Ja.
der Vorteil ist, wenn ich irgendwo hingehe, hat mein Hirn verschiedene Triggerpunkte. Die kann ich mir aber auch selber schaffen. Also ich habe es bei mir, ich merke es, wenn ich das Shirt anziehe, bin ich im Arbeitsmodus. Das geht bis hin zu die schönsten Geschichten, die ich dazu gehört habe, ist einmal, dass es Kollegen gibt, die frühstücken, dann gehen sie eine Runde ums Haus und gehen dann ins Homeoffice-Büro. Und wenn sie fertig sind, gehen sie wieder raus, kommen wieder zurück. Und dann, das ist für das, ist dieses antrainierte, dieses, dieser,
Wenn
dieser,
es
dieser
hilft,
Switch.
voll.
Der schönste, das Allerschönste, was ich bis jetzt gehört habe, waren Arbeitshausschuhe. Das finde ich so geil. Es gibt zwei Paar Hausschuhe und der Kollege hat halt, sobald er angefangen hat zu arbeiten, ist er in seine
Ja.
Arbeitshausschuhe geschlüpft und dann war das genug, um dem Hirn diesen Triggerpunkt zu geben, du arbeitest jetzt. Und
Ja.
abends halt die Gegenrichtung. Und da ist es halt einfach, das ist für mich, das hilft dabei. Hat auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Das ist alles schön und gut, aber das ist eigentlich auch schon, also es ist völlig, lasst euch nichts einreden. Man kann das wirklich Schrittchen für Schrittchen machen. Es ist auch okay, teilweise anzufangen. Es ist immer einfacher, mit einer bestehenden Kundenbasis zu starten. Es ist nicht einfach. Macht's einfacher. Es gibt Wege drumherum. Guckt einfach drauf, sucht euch auch die Hilfe. Habt nicht Angst, über Ideen zu sprechen auch. Also ich lerne wahnsinnig viel aus, zum Beispiel jetzt so Unterhaltungen, wie wir sie jetzt oder wie wir sie vorher geführt haben. Oder auch einfach mit anderen Unternehmern. Die müssen nicht in eurer Branche sein, aber einfach reden. Und dann bildet sich dieses Verständnis aus. Dann wird es einfach, eine Buyer-Persona zu bauen. Und das ist ein Wünsch dir was. Das klingt total komisch, aber du darfst dir deine Kunden wünschen. Es ist völlig in Ordnung.
Dafür bist also dann, wenn man sich die Kunden nicht wünscht, dann sollte man sich halt fragen, okay, warum bin ich denn selbstständig geworden? Weil, also monetär finde ich immer schwierig als Grund. Das finde ich immer so, mach's lieber. Wenn das der Grund ist, dann bleib im Angestelltenverhältnis und versuch da dir deinen Karriereweg zu finden, weil das wird dich nicht glücklich machen. Wenn es andere Gründe wie, ich möchte mit mir aussuchen, mit wem ich arbeite, ich möchte selber bestimmen, welche Richtung die Projekte nehmen, dann bist du schon auf der richtigen, dann bist du im richtigen, auf dem richtigen Weg in der Selbstständigkeit, finde ich. da wirst du schon dann deinen Weg machen. Dann muss es halt nur sein, dass du einfach ja, dir genau überlegst, wo geht's für mich hin? Und ne? Da denke ich mir dann immer, das ist dieses, wenn man sich Kunden dann aussuchen kann, dann mach's, also du hast diese Freiheit, dann nimm sie dir doch auch. Wenn das für dich nicht relevant ist, dann frage ich mich, okay, warum bist du denn selbstständig geworden? Was war denn der Grund? Ja.
Also das ist auch, das klingt immer überheblich, aber es ist okay, Kunden abzuweisen.
Das ist überhaupt nicht
Und
überheblich. Das ist ja das ganz, das Wichtigste eigentlich, dass du auch
richtig,
Nein sagen kannst, ne?
weil das Schlimmste, was du tun kannst eigentlich als Selbstständiger, ist, jeden, der mit dem Geldschein wedelt, als Kunden zu nehmen, weil jeder Kunde nimmt dir Zeit weg. Und wenn du viele Kunden hast, mit denen du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten willst, wird es mit diesen Kunden sehr wahrscheinlich früher oder später immer Probleme geben. Du hast aber auch keine Zeit für die richtigen Kunden. Das heißt also, da tust du dir selber weh. Und zu den monetären, um das nochmal zu unterstreichen, bin ich völlig bei dir. Den besten finanziellen Tipp für einen Unternehmer, den ich je bekommen habe, der ist so simpel und ist so wahr. Es ist, jeder dritte Euro ist nur deiner. Alles, was du einnimmst, ein Drittel davon ist für die laufenden Umsätze, die du in der Firma hast, für Firmenrücklagen, eventuell noch, idealerweise, wenn es geht, vielleicht noch für bestimmte Versicherungen wie Krankenversicherung und Rentenversicherung für dich als Selbstständiger. Ja. Aber das ist dann schon Luxus. Ein Drittel ist definitiv Rücklage, weil die Steuer wird kommen, dann kannst du die Uhr nachstellen.
Steuern dann einfach, ne? Ja.
Und das letzte Drittel ist das, was du theoretisch zur Verfügung hast. Und auf einmal sieht ein Stundensatz von 100 Euro gar nicht mehr so groß aus.
Das musst du auch immer den also musst du leider auch vielen Auftraggebern erklären,
Ja.
die dann so wahnwitzige Ideen haben, wie den Stundensatz eines Selbstständigen mit dem eines Angestellten zu vergleichen und zu sagen, hey, wie kommst du darauf? Alles schon gehabt, und dann denke ich mir immer so, oh Leute,
Ja.
ihr seid doch Unternehmer, oder meistens sind das dann Entscheider, ihr habt doch eine Ahnung von BWL, ihr wisst doch, ihr könnt das doch mal durchrechnen. Also das kann ihr doch nicht ernst meinen. Also dann fühle ich mich immer ein bisschen für dumm verkauft, wenn mir sowas um die Ohren gehauen wird, weil dann frage ich mich immer, ist das jetzt wirklich Unwissen des Gegenübers, oder ist es halt einfach nur mal versuchen, ob es bei mir dann nicht auffällt. Also, naja. Aber wir verlieren uns sonst gleich wieder in
Ja,
einem.
entschuldige, ja.
Nee, du weißt ja, du bist ja selber Podcaster. Man muss leider ab und zu mal den fiesen Zeithammer auspacken und sagen, wir sind am Ende der Sendung.
Jawohl.
Deswegen, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar eine Frage, die ich auch schon den 150 plus Gästen vor dir gestellt habe. Die Frage nach dem ultimativen Tipp für alle Freelancerinnen und Freelancer, den du so auspacken kannst. Wenn du dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken musst jetzt.
Überdenkt es nicht. Macht euch nicht zu sehr im Kopf. Ihr könnt, es geht einfach. Ich kann nicht für alle Eventualitäten vorplanen. Es gibt für alles Lösungen. Einfach nicht blauäugig, aber nicht zu Tode denken. Ausprobieren. Und es ist so auch dieses gibt es. Ich habe es immer noch ganz oft, was ich immer wieder zurückstellen muss, ist so dieses, das kann nicht so einfach sein. Es darf einfach sein. Oder es kann nicht sein, dass es dafür noch keine Lösung gibt. Doch, ist so. Und es geht auch nicht
Das
darum.
Gefühl, dass es falsch ist, wenn es so einfach ist. Das ist so, nee.
Ja, es ist schrecklich. Es ist so ein innere Gegenwehr. Aber das ist einfach so dieses wirklich, probiert es aus. Das Schöne ist, also gerade in Deutschland, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es gibt die Absicherung. Also, ja klar, klingt es doof jetzt zu sagen, ich gehe in Hartz IV oder wie auch immer, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du die Bude zumachst.
Ja, da machst du halt
Und
wieder
wieder
was
ins
anderes.
Angestellten zurück, in die Anstellung zurück oder eine, und es, Fehlschläge ist einfach, es ist ein Lernprozess. Aber deswegen, also nicht überdenken, ausprobieren und Schritt für Schritt fragen, reden, machen. Also wirklich dieses Rangehen machen und diese Zweifel, die sind gesund, immer wieder reflektieren, aber nicht übertreiben. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, was ich auch mittlerweile gelernt habe. So, also dieses Sorgen machen, was ich mir für graue Haare gemacht habe. Über Dinge, die nie eingetreten sind.
Ja, kennt,
Ja.
glaube ich, jeder Overthinker, der jetzt zuhört. Also es lässt sich auf viele Situationen im Leben
Jeder, der
übertragen.
sich selbstständig gemacht hat und auf das erste Ergebnis der Einkommensteuererklärung für das Jahr wartet, weiß, wovon ich rede, glaube ich. Ja, man kann es nachgucken und ja, man kann sich dafür Gefühl verschaffen, aber trotzdem ist da diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, das könnte auch noch mehr werden. Pass mal auf,
Ich
was
habe
da noch
nicht
kommt.
genug Rücklagen, also
Ja,
ja.
genau.
Aber deswegen auch so bei diesen ganzen Themen. Ich bin immer ein großer, ich bin eigentlich gar kein Zahlenmensch, aber da bin ich dann der Spießer, der deutsche Spießer, dass ich sage, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, wenn du die Unsicherheit nehmen willst, rechne es durch. Mach dir eine Excel-Tabelle, mach dir irgendwas, was ich, mach's auf Papier, auf dem Bierdeckel oder sonst was, aber rechne einfach durch. Was brauche ich zum Leben? Was geht ab? Was wird das Finanzamt behalten von dem, was ich verdiene? Was ist ein Stundensatz, den ich brauche, den ich stündlich verdienen muss, damit ich das alles bezahlen kann? Und dann hast du eigentlich ein relativ, also da, es gibt natürlich immer Variablen, aber dann hast du zumindest alles getan, was du tun kannst.
Und der Rest ist Wachstum. Das ist einfach durch reflektiertes Lernen. Und aber das ist wirklich diese Klarheit schaffen. Wenn du die Zahlen brauchst, schreib sie auf. Und ich sitze gerade in einem großen, wackeligen Glashaus und habe große Steine in der Hand. Aber aufschreiben, Zahlen aufschreiben, was brauche ich, was kommt so rein und dann, genau.
Sehr gut. Holger, ich danke dir, dass du hier warst. Magst du jetzt noch mal einmal sagen, wo man dich findet? Ich habe eben schon gesagt, du hast einen Podcast. Das hat man vielleicht auch gemerkt in dieser Folge.
Ja, meine Amps waren wieder drin. Mal gucken,
Nee, das
ob du sie
meine ich
beim
nicht, aber
Schneiden
du.
findest.
Es gibt wenig Gäste, die von sich aus viel erzählen, wenn man eine Frage stellt. Meistens, also was ja völlig normal ist, aber meistens geht der Ball recht schnell wieder zurück. Und ich meine, bei dir hat man einfach gemerkt, du bist es gewohnt, im Podcast frei zu erzählen.
Ja. Das Problem ist meistens nicht zum Schweigen zu bringen. Genau. Nee, genau. Der Podcast ist Coding mit Folge. Können wir gerne einen Link mit den Shownotes packen.
Ja, englischsprachig, der Podcast, ne?
Der ist englischsprachig. Da wird es noch. Ich bin gerade am Überlegen, inwieweit der weitergeht. Ich mag das Format zwar, aber gerade ist es ein bisschen schwierig. Mal gucken. Es wird noch ein paar andere Sachen geben. Ich bin gerade auch in der Vorbereitung für zwei, drei kleine Videoserien. Also bei der dritten, die müssten wir mal Staffel 2 bringen. Das geht hier an Timo König raus. Timo, wir müssen uns mal wieder zusammensetzen.
Timo, wenn du zuhörst.
Ja, genau. Auch übrigens ein super Gesprächspartner, falls du da noch jemanden suchst.
Immer, kannst du
Dann,
immer alles rüberschicken.
ja, ich bringe euch mal in Verbindung. Das ist auf jeden Fall auch eine
Okay.
richtig, richtig coole Geschichte. Und LinkedIn ist so quasi der Platz, auf dem ich mich am meisten aktuell rumtreibe, was so geschäftliche Aktivitäten angeht.
Da
Und
hast du auch
ansonsten
ordentlich
meine
Follower, ne?
Webseite.
Habe ich gesehen. Also
Ja, doch, ein
LinkedIn-technisch
bisschen.
nett.
Ja, da können wir, glaube ich, auch eine eigene Folge zu machen. Ich hab mir helfen lassen. Shoutout zu den Brand Transformern. Mache ich gerne die Werbung für, weil die haben mir echt viele Knoten gelöst. Da ist wichtig, also Zahlen sind toll, aber wer ist denn so Follower? Und ich liebe es, auch dieses Engagement, aber so dieses, wofür nutzt du es? Wenn ich es jetzt nur für Multiplikator in meinem technischen Bereich haben will, ist es super, wenn ich technische Follower habe. Wenn ich es als Verkaufsplatz nehme, dann sollten da natürlich idealerweise die Leute mir folgen, die auch potenzielle Kunden sind und all sowas. Also da geht viel auch rein. Aber auch da, genauso wie mit dem Podcast, ich habe das angefangen nach einem gut deutsch Arschtritt. Macht es, überdenkt es nicht. Im Zweifelsfall ist ausprobieren, schaut, was für euch funktioniert. Aber da bin ich, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Und ansonsten auf meiner Webseite steinhauer.software. Das ist eine von diesen fancy, nicht mehr ganz so neuen Top-Level-Domains.
Ich habe mal
Und
eine
da
Zeit
gibt
lang
es.
developer.hamburg gehabt und dann war mir das irgendwann zu teuer,
Oh!
habe ich das.
Oh!
Geil,
Der
oder?
feine Herr ist sehr geil. Ja.
Ja, habe ich
Die
dann
ist
aber
jetzt, glaube ich,
irgendwann.
richtig.
Hat jetzt bestimmt irgendein, ist bestimmt in Benutzung, also guckt mal nach. Das ist, also ist
Ah.
meins ist jetzt nicht mehr.
Schade, weil die müsste jetzt richtig was wert sein.
Ja, meinst du?
Ich glaube schon. Also das dauert immer einen Moment, bis die neuen Top-Levels ein bisschen vom Preislichen hochgehen, weil sich dann einpendelt, wie gut die angefragt werden. Aber ich glaube, die, von dem, was ich so sehe, die lokalen Sachen gehen ganz gut. Aber cool, ja,
Tja,
schade.
ist, ne? Ich war arm und brauchte das Geld.
Kenne ich irgendwoher, ja. Genau. Nee, das sind so die Sachen auf der Webseite, findet ihr auch E-Mail-Adresse, gerne per E-Mail. Ansonsten haut mich auf LinkedIn an. Ich kann euch auch einen Link geben für 30 Minuten virtuellen Kaffee, wenn ihr irgendwie mit dem Gedanken spielt, euch selbstständig zu machen. Kontaktiert mich gerne, ich helfe da gerne aus.
Sehr cool. Dann packe ich das alles mal in die Shownotes
Sauber.
für die Hörer und dann könnt ihr dich sehr gerne kontaktieren. Auch gerne, ne, wenn ihr sagt, ihr wollt noch mal eine zweite Folge. Wir waren ja jetzt im Prinzip noch mittendrin. dann auch sehr gerne. Sehr gerne. Sagen, wenn euch das Format so gefallen hat. Und dann machen wir das nochmal. Oder vielleicht in einem anderen Format. Ich meine, gibt ja auch diverse, ne, 10 Freelancer, was jetzt gerade, was ihr jetzt als Hörer noch gar nicht kennt, aber was da demnächst auf euch wartet. Da gibt es noch ein bisschen was anzukündigen demnächst. Seid gespannt. Ja, wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community. Freelancer-Kooperation und Austausch heißt die. Über 10.000 Freelancer dort. Tretet da sehr gerne bei. Link ist in den Shownotes. Und wir haben auch einen Slack-Workspace, der leider nicht allzu belebt ist. Aber das könnt ihr ja vielleicht ändern, wenn ihr da beitretet. Auch der Link ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.